Let's Talk Change. Dein Blick hinter die Kulissen der grünen Transformation von DWR Eco mit deinem Moderator David Bortmann. Legen wir los mit
Christian Stöcker. Er ist einer der profiliertesten Wissenschafts- und Klimajournalisten hier in Deutschland. Vor allen Dingen auch bekannt mit einer Kolumne beim Spiegel. Hallo Christian, grüß dich.
Hallo David, grüß dich.
Du hast dieser Tage wieder ein fantastisches Buch vorgelegt mit dem doch etwas provozierenden Titel Männer, die die Welt verbrennen. Welche Männer verbrennen denn hier was?
Also erstmal die Männer, titelgebenden Männer sind, in der ersten Reihe stehen solche Leute wie Wladimir Putin oder Mohammed bin Salman, aber auch Donald Trump oder Rupert Murdoch. Also Leute, die entweder selbst massiv oder fast ausschließlich abhängen von fossilen Brennstoffen und Leuten, die ihnen kommunikativ, politisch, wie auch immer, den Rücken decken. Also Leute, die daran arbeiten, dass wir nicht aufhören mit dem, womit wir unbedingt aufhören müssen, nämlich fossile Brennstoffe zu verfeuern. Das sind die Männer. In der ersten Reihe und in der zweiten Reihe muss man sagen, Männer, ich finde es übrigens total interessant, dass dieser Titel für so viel Aufmerksamkeit sorgt, weil wenn das Buch vor 30 Jahren rausgekommen wäre, hätte das keinen gewundert. Ja? Ich glaube, das ist so ein bisschen so eine, auch eine Spätfolge unserer ganzen Gender-Debatte, dass jetzt sozusagen ein umgekehrtes Gendern, wo man jetzt mal sagt, ja, es sind aber überwiegend Männer, wird gleich als Provokation erlebt. Aber in diesem Fall ist es wirklich so, es sind überwiegend Männer. Und es gibt auch ein Phänomen tatsächlich mittlerweile, das sich Petromaskulinität nennt.
Okay.
Ja, von einer amerikanischen Politikwissenschaftlerin namens Kara Daggett erdachtes Wort, Petromaskulinität, für das es aber auch aus der empirischen Psychologie tatsächlich jede Menge empirische Belege gibt. Also es gibt so ein Konglomerat von so Haltungen und Einstellungen, Klimawandel, Skepsis, Begeisterung für marktradikale Ideen, so ein bisschen sozialdarwinistische Grundhaltung, oft eher so etwas tendenziell frauenfeindliche Grundhaltung. Und dieses Konglomerat von Eigenschaften findet man eben bei Männern. In den USA zum Beispiel ist es so, dass Männer zu 10% mehr Männer glauben in den USA nicht, dass die Klimakrise ein Problem ist als Frauen. Also es ist wirklich ein Männerding.
So. Also damit haben wir so ein bisschen das Feld erstmal aufgemacht. Und natürlich ist es klar, wir reden natürlich von dem Verbrennen fossiler Treibstoffe vor allen Dingen. Es geht um die Energiewende, es geht um den Klimaschutz und vor allen Dingen das, was den Klimaschutz natürlich aufhält. Das sind ja natürlich auch vor allem die Themen, die du ja auch in deiner Spiegelkolumne, die sehr häufig von vielen Menschen gelesen wird, natürlich auch aufgreifst. Aber gehen wir doch einfach mal so ein bisschen mal tiefer. Also es sind die Männer und du hast ein paar von denen jetzt schon benannt. Gleichzeitig kann man sich natürlich auch den Vorwurf so ein bisschen gefallen lassen, das ist wieder irgendeine Verschwörungstheorie. Und dass da wieder so ein paar Männer aus Grund irgendwelcher Geschäftsmodelle und Profitgeilheit dort versuchen wollen, die Energiewende aufzuhalten, den Klimaschutz. Ist es denn so einfach?
Es ist leider so einfach, ja. Also deswegen, das Buch geht auch los mit dem Satz, dass für Leute, die sich mit dem Thema noch nicht so beschäftigt haben, manches, was hier steht, möglicherweise klingt wie eine Verschwörungstheorie. Aber das Buch hat fast 80 Seiten Literaturverweise und also ich würde mal behaupten, jedes einzelne Faktum, das darin berichtet wird, ist nachhaltig belegt. Es ist so, ich glaube, den meisten Leuten ist durchaus klar, dass es eine weltweite Industrie gibt von Menschen, die Organisationen, Menschen, Unternehmen etc., die jahrzehntelang gelogen haben, was die Klimakrise angeht. Ja, also ich glaube, das ist mittlerweile etabliertes Faktum. Ja, Klimawandelleugnung ist industriell betrieben und finanziert worden, maßgeblich von amerikanischen Ölkonzernen und solchen Leuten wie Charles Koch. Ja, das ist ganz klar nachgewiesen von Wissenschaftshistorikern wie Naomi Oreskes, Merchants of Doubt oder Investigativjournalisten, verschiedene, Jane Mayer, Dark Money und so weiter. Also es gibt jede Menge ganz klare Belege dafür, wie diese Sachen gelaufen sind. Ich glaube zum Beispiel, viele Leute haben wirklich vergessen, und da reden wir jetzt nicht von grauer Vorzeit, sondern von vor ein paar Jahren, als Donald Trump 2016 zum US-Präsidenten gewählt worden war und dann 2017 sein Amt angetreten hat. Wen hat er zum Außenminister gemacht? Den zu diesem Zeitpunkt amtierenden Chef von Exxon, dem größten amerikanischen Ölkonzern. Also das ist 2 Jahre nach dem Pariser Klimaabkommen, wird der Chef des größten amerikanischen Ölkonzerns zum amerikanischen Außenminister. Auch vorher schon waren George Bush und George W.H. Bush sind beide Männer, die aus Ölfamilien kommen. Ja, also die Ölindustrie hat in den USA immer sehr viel auch politische Macht gehabt. Und dass in Deutschland zum Beispiel eine etwas ungesunde Begeisterung für bestimmte Arten der Energieerzeugung nicht nur bei der Union, sondern zum Beispiel auch bei der SPD vorhanden war und zum Teil leider auch immer noch ist, ist jetzt auch kein Geheimnis. Ne? Also die Begeisterung für russisches Gas war sehr ausgeprägt in der deutschen Politik und zwar zu einem Zeitpunkt, wo auch schon längst klar war, dass CO2 gerade dabei ist, den Planeten unbewohnbar zu machen. Also es ist leider wirklich so, dass es ein sehr mächtiges Konglomerat von Leuten gibt, deren Ziel es ist, mit fossilen Brennstoffen Geld zu verdienen und die Politikbeeinflussung in einem Stil und in einem Ausmaß gemacht haben und eben immer noch machen, die man sonst überhaupt nicht kennt.
Annika Jürös und Susanne Götze haben ja mit der Klimaschmutzlobby, zu Gast waren sie hier auch schon, ja auch ein ähnliches Thema ja auch schon vorgestellt. Ich habe auch immer wieder selber mal durchblicken lassen, da ich ja selber auch in der Politik groß geworden bin, vor allen Dingen natürlich eher auf der Seite derjenigen, die erneuerbare Energien gepusht haben, die Energiewende, habe dort auch sehr viel erlebt. Und aus der eigenen Erfahrung heraus, auch was natürlich viele Menschen aufschreiben inzwischen und recherchieren, du hast auch gerade noch ein paar Autoren genannt, du selber natürlich auch. Also dieser Komplex ist irgendwie da. Trotzdem frage ich mich nach all den Jahren immer noch, das sind doch alles kluge Menschen. Und es kann doch nicht immer nur Profitgier sein. Es muss doch trotzdem noch irgendwo Intelligenz jetzt mal vorausgesetzt, was ich auch bei den Koch-Brüdern, die du ja auch hier ja auch sehr stark auch beschreibst, das alles mal vorausgesetzt, der muss doch irgendwann dann doch nochmal so diese Hinterfragung da sein, ist das denn richtig, was ich hier tue? Ist es denn, macht das denn ja überhaupt Sinn? Kannst du das psychologisch erklären?
Ja, also das ist für mich auch die zentrale Frage. Also man steht immer wieder, kommt immer wieder an den Punkt, wie kann dann das sein, dass denkende Menschen freiwillig das offensichtlich Falsche tun. Das gilt natürlich nicht nur für die Klimakrise. Es ist leider so, dass wir Menschen psychologisch betrachtet, und das kann ich jetzt als Psychologe sozusagen aus Expertise heraus sagen, wir haben eben leider ein großes Talent darin, uns die Welt so zurechtzubiegen, dass sie sich für uns immer noch irgendwie sinnvoll und kohärent anfühlt. Und unser eigenes Verhalten uns nicht allzu bizarr und abwegig erscheint. Ja, da gibt es so verschiedene Mechanismen, den Confirmation Bias, also wir akzeptieren eher Informationen, die mit unseren Einstellungen und unseren Verhaltensweisen übereinstimmt und meiden Informationen, die dem zuwiderläuft, verwandt mit dem Phänomen kognitive Dissonanz und Dissonanzreduktion. Also wenn wir zwei Dinge wissen, die unvereinbar sind oder etwas wissen, das mit unserem Verhalten unvereinbar ist, dann erzeugt das einen kognitiven Missklang, ein unangenehmes Gefühl im Kopf, kognitive Dissonanz, und dann werden wir alles tun, um diese kognitive Dissonanz zu reduzieren. Es gibt eine unglaubliche Flut von Studien, die das in verschiedensten Kontexten nachgewiesen haben. Zwei gängige Methoden ist, dissonante Information wird abgewertet und konsonante Information wird aufgewertet. Ja, deswegen kennt jeder Raucher einen Raucher, der 90 Jahre alt geworden ist.
Wenn ich mal ganz kurz einhaken kann. Es heißt allerdings auch, wenn man das jetzt mal positiv betrachtet, die Männer, und jetzt reden wir mal über die Männer jetzt hier, die eben so handeln seit vielen Jahren mit all diesen Strukturen, die glauben tatsächlich daran, dass es diesen Klimawandel nicht gibt. Oder zumindest keine menschengemachten.
Ich glaube, also bei Charles Koch zum Beispiel, der ist für mich auch eine ganz faszinierende Figur, weil das ist jemand, der sich selber als absolut rational betrachtet und immer behauptet hat, er sein zentrales Steckenpferd ist sozusagen die wissenschaftlich basierte Unternehmenslenkung. Der hat so eine eigene Ideologie entwickelt, die Market-Based Management heißt, wo die Leute so Seminare besuchen müssen, wenn sie anfangen, in seiner Firma zu arbeiten und so weiter. Was so sektenhaft, wenn die Leute indoktriniert. Und das ist immer so mit dem Hintergrund, wir machen hier alles total rational und super wissenschaftlich. So, wenn man jetzt wie Charles Koch ein marktradikaler Libertärer ist, der sozusagen das, was Hayek und von Mises so gesagt und geschrieben haben, für Naturgesetze hält. Selbst dann muss man akzeptieren, dass ein Markt versagt in dem Moment, in dem negative Externalitäten nicht bepreist werden. Ja, also wenn ich als Chemiekonzern mein Gift in den Fluss leite und dafür nicht zur Rechenschaft gezogen werde und dass dann die Allgemeinheit die Kosten meines Geschäftsmodells trägt, dann ist das eine negative Externalität, die muss irgendwie entweder ausgeglichen oder mit Regulierung verhindert werden. Jetzt muss man sagen, hat Charles Koch und sein Unternehmen haben eine sehr dunkle Geschichte, was das Nicht-Vermeiden von negativen Externalitäten angeht. Also da gibt es abenteuerliche Geschichten, die haben irgendwie in Raffinerien irgendwie giftiges Abwasser, einfach weil die entsprechenden Tanks voll waren, irgendwo im Wald auf dem Boden oder auf dem Feld irgendwo auf dem Boden geleitet. Ja, also einfach, die haben über die Jahre Abermillionen an Strafzahlungen leisten müssen, weil sie ständig Umweltstandards verletzt haben und so weiter. Aber ich glaube auch, dass da irgendwie so ein bisschen dieses, es kann doch gar nicht sein, dass das wirklich alles so schlimm ist. Also hören wir mal lieber den Leuten zu, die uns sagen, es ist gar nicht so schlimm. Und die finanzieren wir jetzt auch ganz kräftig und die lassen wir jetzt auch in der Öffentlichkeit darüber sprechen, dass da auch immer ein gewisses Maß an Selbstbetrug dabei war. Also dass man wollte das selber glauben. Man wollte das selber glauben. Mittlerweile, glaube ich, hat Charles Koch begriffen, dass es die Klimakrise gibt. Das hat er in letzter Zeit auch immer mal dann in Interviews doch durchblicken lassen. Aber natürlich ist er immer noch nicht der Meinung, dass er irgendwie Unrecht hatte. Und er ist natürlich auch immer noch der Meinung, dass der Markt alleine das alles irgendwie richten wird. Obwohl der Markt, den er viele Jahre manipuliert hat, natürlich maßgeblich dran schuld ist, dass wir jetzt in der Grütze sind im Augenblick. Ja. Aber ich glaube also wirklich, unser gewaltiges Potenzial zum Selbstbetrug spielt dabei eine zentrale Rolle. Und Selbstbetrug ist bei Leuten, die von diesem Selbstbetrug enorm finanziell profitieren, natürlich dann auch besonders leicht zu ertragen.
Mhm. So, jetzt haben wir ja so ein bisschen über die Motivlage gesprochen, ne? Klar, auf der einen Seite ist so ein bisschen vordergründig, dass Geld verdienen, Profit spielt hier eine Rolle. Häufig aber auch bei Männern, die ohnehin schon unglaublich viel Geld auch haben. Von Putin spricht man ja auch als eigentlich reichsten Mann dieser Welt. Aber auch die Koch-Brüder sind entsprechend ja auch aufgestellt und viele andere, die ja ihr Geschäft ja auch gemacht haben. Gleichzeitig steckt dahinter so ein bisschen natürlich dieses psychologische Element, was du gesagt hast und möglicherweise auch so ein Fünkchen, ich glaube auch gar nicht, oder ich glaube selber an das, was ich hier in die Welt setze. Reden wir mal ein bisschen mal über die Methoden. Also was hast du denn im Rahmen deines Zusammentragens, du hast ja wirklich Richtung Russland geschaut, du hast Richtung USA geschaut, du hast ja auch Deutschland noch mal ein bisschen genauer angeschaut. Mit welchen Methoden wird denn dort agiert?
Naja, es sind im Grunde, das ist auch das Bizarre eigentlich, es sind die gleichen Methoden seit den 70er Jahren, die ursprünglich entwickelt wurden, um die amerikanische Tabakindustrie davor zu beschützen, dass sie reguliert wird. Ja? Nämlich Zweifel säen. Es ist sozusagen, das, was sich geändert hat, ist immer nur der Gegenstand des Zweifels. Es gibt da so ein irres Konglomerat von politisch sehr konservativen Physikern, Frederick Seitz, Peter Singer, Bill Nuremberg und andere, die seit den 70er Jahren im Auftrag zuerst der Tabakindustrie und dann anderer Industrien immer wieder aufwendig wissenschaftlichen Konsens in Zweifel gezogen haben. Zuerst was die Schädlichkeit von Rauchen angeht, dann was die Schädlichkeit von saurem Regen angeht, dann was das Ozonloch angeht, dann was die Klimakrise angeht, dann in den 90er Jahren nochmal was die Schädlichkeit von Passivrauchen angeht, aber es waren immer wieder die gleichen Leute, die Naomi Oreskes bekanntlich Merchants of Doubt nennt, also die Leute, die mit Zweifel handeln. So, und die Methode ist immer noch die gleiche. Nur wird jetzt nicht mehr Zweifel gesät an, gibt es wirklich eine menschengemachte Klimakrise, sondern es wird jetzt Zweifel gesät an den zwangsläufig korrekten Gegenmaßnahmen. Also das verkleidet sich in der deutschen Debatte oft mit dem Wort Technologieoffenheit, ja. Also wenn die FDP zum Beispiel behauptet, Wir müssen auch mal gucken, ob nicht E-Fuels doch die bessere Lösung sind. Ja, das ist einfach physikalisch mit innerhalb von 2 Minuten zu erklären, dass das zwangsläufig Quatsch ist. Ja, weil ein Auto mit der gleichen Menge Strom halt mit einer Batterie 7-mal so weit fährt, wie wenn man aus dem Strom erst E-Fuels macht und die dann in einem unglaublich ineffizienten Instrument namens Verbrennungsmotor verbrennt. Bis hin zu, also wenn man jemanden auf der Straße fragt, weißt du, ob Elektroautos wirklich besser fürs Klima sind? Dann sagen die Leute unter Umständen, ich glaube, das ist nicht so ganz sicher und es hängt davon ab, ob und so. Und das ist alles Quatsch. Ja, es ist völlig klar, dass Elektroautos wirklich besser fürs Klima sind. Oder ganz viele Menschen glauben so Sachen wie, ja, aber so ein Windrad, das dauert ewig, bis sich das energetisch amortisiert hat, weil da braucht man ja so viel Beton dafür. Nee, ein Windrad hat sich innerhalb von 2 Jahren energetisch amortisiert und danach macht es nur noch CO2-neutralen Strom. Das gleiche gilt mit noch kürzeren Zeiträumen für Photovoltaik und so weiter. Oder letztes Jahr die Wärmepumpendebatte. Ja? Da sitzt Jens Spahn in einer Talkshow und erzählt, wir machen bald alle mit der Photovoltaik auf dem Dach Wasserstoff und den verbrennen wir dann in unserer Gasheizung. Ja, das ist einfach kompletter Quatsch. Das ist einfach schiere Desinformation, die wirklich nach dem Bannon'schen Motto Flood the zone with shit dazu führt, dass die Leute immer noch das Gefühl haben, man wisse ja alles gar nicht so ganz genau. Und das ist die Strategie, mit der im Moment, wenn man es erstmal erkannt hat, dann ist es auch gar nicht mehr schwierig zu sehen, im Moment ganz intensiv gearbeitet wird, an allen Fronten, überall, die ganze Zeit.
Wie einfach lässt sich denn, vor allem jetzt jemand wie dich, der sich das mal wirklich sehr, sehr genau mal angeschaut hat, zu trennen zwischen denjenigen, die tatsächlich diesen Zweifel in die Welt setzen, also wirklich diese Händler dieses Zweifels auch sind, die du gerade beschrieben hast, und eben dann die vielen, vielen anderen, die ja eigentlich darauf aufspringen und möglicherweise auch unbewusst darauf aufspringen. Das heißt, die haben sich ja auch entzünden lassen. Also ist das trennscharf zu trennen, welche Akteursgruppen hier mit dem Zweifel handeln und wo dann tatsächlich dann die Mitläufer auch sind?
Ja, also man kann, also bei der Wärmepumpe jetzt mal, um beim konkreten Beispiel zu bleiben, ist es also klar, da gibt es halt Leute, insbesondere aus der Union der FDP, die wirklich, glaube ich, in Talkshows Talking Points vorgetragen haben, die ihnen irgendjemand diktiert hat. Keine Ahnung, wer das war, aber also auf den Blödsinn mit der Photovoltaik, die Wasserstoff für die Gasheizung macht, ist Herrn Spahn vermutlich nicht allein gekommen, ja, sondern irgendjemand hat ihm gesagt, dass er das erzählen soll. Vermute ich, weiß ich nicht.
Aber übernimmt das dann Jens Spahn unreflektiert oder weiß er, dass er hier letztendlich ja auch ein verlängerter Arm einer bestimmten Lobby auch ist?
Na, ich glaube, an ganz vielen Stellen wird im Moment wirklich bewusst die Unwahrheit gesagt. Also Stichwort Kohlewinter, ja, oder Stichwort Blackout-Gefahr. Es hat in Deutschland nie die Gefahr eines Blackouts gegeben.
Dunkelflaute.
Aber selbst Friedrich Merz hat sich halt hingestellt und gesagt, ja, im Winter droht der Blackout. Es war völlig klar, dass das einfach unwahr ist, ja, weil wir jederzeit gigantische Überkapazitäten zur Stromerzeugung haben in Deutschland. Oder die Behauptung, ja, wir sind jetzt angewiesen auf französischen Atomstrom. Es wissen alle, also französischer Atomstrom macht irgendwie deutlich unter 1% des deutschen Strommixes aus. Ja, und den macht es auch nur dann aus, wenn es nichts anderes gibt, was billiger ist. Ja, weil das meiste, was wir importieren, ist eben halt erneuerbarer Strom aus Dänemark und den Niederlanden und sonst wo, weil der ist halt der billigste. Aber es an ganz, ganz, ganz vielen Stellen wurde sozusagen gezielt im letzten Jahr Desinformation verbreitet und das passiert nicht unabsichtlich und versehentlich, ja. Also vor allem, also wenn die Bild-Zeitung dann irgendwie 3 Unionspolitiker zu Wort kommen lässt, die alle den gleichen Quatsch erzählen, der einfach nachweislich falsch ist, dann ist das kein Zufall und kein Versehen, sondern ist das eine konzertierte Aktion. Und man klingt immer ein bisschen wie so ein Irrer, wenn man das so ausspricht. Aber es kann einfach gar nicht anders sein. Also weil jeder, der sich mal 20 Minuten damit beschäftigt, kann die realen Fakten herausfinden und feststellen, hier bin ich gerade mit Propaganda konfrontiert. Und ich glaube, das war der Grund für dieses Buch. Also die deutsche Öffentlichkeit und leider auch der deutsche Journalismus sind, was diese neue Welle der Verzögerungsdesinformation angeht, immer noch nicht auf Ballhöhe. Also wenn man jetzt Leute fragt, ich mache das regelmäßig im Moment bei Veranstaltungen, wenn man Leute fragt, wie viel Prozent unseres Stroms der Last ist im Moment im Winter 2024 erneuerbar. Kriegt man lauter falsche Antworten, aber nicht die richtige, nämlich 60%. Warum? Weil diese Desinformation einfach super gut funktioniert. Das liegt aber auch daran, dass meine lieben Kolleginnen und Kollegen oft echt schlecht vorbereitet sind, ja, muss man auch sagen, leider. Also dass man sowas unwidersprochen sagen darf in einer Talkshow, finde ich, ist journalistisches Versagen.
So ist, weil wahrscheinlich in bestimmten Redaktionen dann auch Redaktionsrichtlinien vorliegen, die einfach sagen, wir haben eine gewisse Haltung, die wir hier rüberbringen wollen. Vielleicht ist es auch ein Geschäftsmodell, zu sagen, wir wollen bewusst eine andere Positionierung einnehmen, als jetzt möglicherweise ein Christian Stöcker vom Spiegel. Also das spielt wahrscheinlich eine Rolle und eben wahrscheinlich auch ungenügend Ressourcen, um zu recherchieren und genau mal nachzuschauen. Also das heißt, im Prinzip ist das ja eigentlich ein Offenbarungseid für viele Journalisten, weil sie einfach ihren Job nicht richtig tun.
Richtig, weil man halt auch die ganze Zeit immer, man hat sich so daran gewöhnt, den falschen Leuten zuzuhören und auch vielleicht ein Vertrauensverhältnis zu denen aufgebaut und so weiter, dass es schwer zu akzeptieren ist, dass man einfach in großem Stil verladen wurde und wird, glaube ich, ganz oft. Das ist das eine. Das andere ist, also ich meine, das muss man jetzt hier auch nochmal ganz deutlich aussprechen, der Springer Verlag, dessen Zeitungen also ganz vorn dabei sind, was diese Desinformationskampagnen angeht, sowohl was die Wärmepumpe angeht, als auch was Gas angeht und so weiter und so weiter, der gehört eben zu 35% dem Fossilinvestor KKR und zu weiteren 15% einem kanadischen Pensionsfonds, der sehr viel Geld in fossilen Assets stecken hat, und zu einem weiteren Teil Matthias Döpfner, der ausweislich seiner SMS sagt, ich bin sehr für den Klimawandel, weil in Warmzeiten war die Menschheit immer besonders erfolgreich. Ja, also das ist, und von dem wir ja auch wissen, dass er seiner Redaktion durchaus sehr klare, sehr konkrete tagespolitische Ansagen macht, was sie zu tun haben. Ja, please stärke die FDP. Also das klingt immer wie eine Verschwörungstheorie, aber ich meine, dass die Eigentümerstruktur dieses Verlagshauses auch ein bisschen was mit der Berichterstattung über Energiepolitik zu tun hat, ist jetzt nicht total abwegig, sage ich mal, ganz vorsichtig.
So, wenn das jetzt alles so offensichtlich ist, du hast ja selber vorhin ja auch beschrieben, dass es Methoden sind, die auch nicht zum ersten Mal angewandt werden. Wir kennen das aus der Tabakindustrie, aus der Pharmaindustrie. Wenn das alles so offensichtlich ist, warum fällt es den anderen Akteuren, die wirklich für Klimaschutz sind, die gegen den Klimawandel sind, die für die Energiewende sind, die ja auch laut Umfragen wahrscheinlich auch den größten Teil der Bevölkerung auch ausmachen. Ja, 80-90% zeigen die Akzeptanzumfragen ja auch. Warum fällt es trotzdem dieser Mehrheit der Gesellschaft so schwer und trotz Bekanntheit dieser Methoden sich dagegen zu Wehr zu setzen?
Ich glaube, da sind natürlich eine Menge Akteurinnen und Akteure beteiligt. Ich glaube, dass da, was die politische Kommunikation angeht, bei den entsprechenden Parteien, aber auch Verbänden und so weiter, wirklich noch Luft nach oben ist. Also es gibt nicht so viele, die wirklich bereit sind, auf die gleiche Weise in den Ring zu steigen, wie die anderen das schon seit 40, 50 Jahren mit gigantischen Organisationsstrukturen und Hunderten von Milliarden Finanzierung tun. Ja, dem muss man sich erstmal entgegenstellen und man muss natürlich auch sozusagen akzeptieren, dass es möglicherweise nicht reicht, was man bisher getan hat. Das gesteht sich auch niemand gerne ein. Ich glaube auch, dass wir ein Medienproblem haben in diesem Kontext in Deutschland. Also ich zitiere mal der ehemalige Intendant des ZDF, Thomas Bellot, ja, der mal irgendwann, als es um die Frage ging, machen wir jetzt Klima vor acht, im Fernsehen gesagt hat, ja, das Klima ist ein Thema und danach kommt das nächste Thema. Ja, nee, das, so ist es halt nicht. Ja, nach dem Klima kommt gar kein Thema mehr, wenn wir nicht das Ruder rumreißen. Also da ist institutionelle Trägheit, glaube ich, in den Medienhäusern. Da ist auch ein gewisser Kompetenzmangel. Da gibt es strukturelle Probleme. Ja, also in den Öffentlich-Rechtlichen gibt es eben keine zentralen Klimaredaktionen und so weiter. Und es gibt, glaube ich, auch in vielen Medienhäusern die Silo-Struktur von Ressorts. Ja, da mag das Wissenschaftsressort total saubere Klimaberichterstattung machen, aber das Wirtschaftsressort hört halt trotzdem auf die alten Verbände, die ihm immer weiter noch die alten Geschichten erzählen. Ja. Und die Leute, die in diesen Wirtschaftsressorts sitzen und all die Jahre gerade in Führungspositionen sitzen, all die Jahre den Verbänden zugehört haben, die müssten sich ja jetzt eingestehen, dass sie möglicherweise in die falsche Richtung geguckt haben. Und das erzeugt auch wieder kognitive Dissonanz. Also da sind eine ganze Reihe von Faktoren am Werk, die, es ist so ein bisschen, die Kommunikation über die Klimakrise ist so ein bisschen, hat das gleiche Problem wie die Klimakrise selbst, ja. Wenn man erstmal erkannt hat, wie ungeheuerlich das eigentlich alles ist, das ist so erschütternd, dass es schwierig ist, das zu akzeptieren. Aber es ist leider so.
Hast du denn ein Rezept, Vorschläge, Ideen, wie man diesen Knoten jetzt lösen kann?
Ich würde mir sehr viel offensivere Kommunikation wünschen. Ich würde mir Redaktionen wünschen, die insbesondere Talkshow-Redaktionen, die wirklich mal sich aufmachen, sich auf Ballhöhe zu begeben und vor allem, also das geht ja nicht nur fürs Thema Klima, sondern auch für andere Themen, wirklich mit dem Knopf im Ohr die Moderatorinnen und Moderatoren in die Lage versetzen, auf Live-Desinformation auch entsprechend mit Fakten zu reagieren und nicht hinterher dann im Faktencheck, den keiner sieht. Ja. Also das wären, glaube ich, so zwei Minimalanforderungen. Dazu muss man aber sich natürlich auch erstmal eingestehen, dass es möglicherweise ist, dass man nicht nur, wenn man Leuten von der AfD gegenüber sitzt, angelogen wird, sondern dass das andere auch machen. Dann, glaube ich, spielt uns im Moment eines, und das ist jetzt die Wendung ins Positive, wirklich in die Hände, nämlich dass es für die Erneuerbaren, für Speichertechnologie und für Elektromobilität, auch wenn es da jetzt gerade mal einen Dip gibt, ja, da wird jetzt groß rumgezetert, weil die Leute mal ein Quartal ein paar weniger Autos bestellen, aber das ist eine vorübergehende Delle. Die Dinge laufen wahnsinnig gut. Ja? Also es gibt halt Dinge, die wachsen exponentiell auf diesem Planeten im Moment. Eine meiner Quizfragen, die ich gerne stelle in Veranstaltungen ist, wie viel Prozent der Energie war erneuerbar? Zugebaute Kapazität war erneuerbar im Jahr 2022. Und wenn man den Leuten sagt, das waren 80%, dann schlackern die mit den Ohren. Also auch die guten Nachrichten kommen bei den Leuten nicht an. Genauso wie das mit 60% unseres Stroms ist erneuerbar. Ne? Also wenn man jetzt mal anfängt, die positiven Geschichten und die Erfolge, die es da gibt, offensiv zu erzählen, glaube ich, kann man schon relativ weit kommen. Und das Zweite ist, bei der letzten Klimakonferenz in Abu Dhabi, ich glaube, da haben OPEC und Saudi-Arabien ganz aus Versehen die Karten auf den Tisch gelegt, weil sie versucht haben zu verhindern, aus dem Abschlussdokument rauszuhalten, wir als Welt legen uns darauf fest, die erneuerbaren Energien bis 2030 zu verdreifachen. Das wollten Saudi-Arabien und die anderen gerne raushalten aus dem Abschlussdokument. Das heißt, sie arbeiten jetzt aktiv daran, diese extrem mächtige, exponentiell wachsende, immer billiger werdende Konkurrenz klein zu halten weiterhin. Das passiert in den USA schon seit Jahren, ja, in Deutschland auch, ja, organisierte Windkraftgegner, finanziert aus dunklen Quellen und so weiter. Ist alles nichts Neues, aber jetzt haben sie sozusagen die Ölstaaten selbst, die ja durchaus selber Photovoltaikforschung machen und entsprechende Unternehmen haben, haben jetzt selber versucht zu verhindern, dass das als Ziel ausgerufen wird. Und damit haben sie uns gesagt, was wir machen müssen. Ja, wir müssen einfach mit dem weitermachen, was gerade passiert. In Deutschland machen wir das, glaube ich, sogar im Moment. Windenergie ist noch Luft nach oben, aber was die Photovoltaik angeht, sind wir ja deutlich über Plan. Eigentlich gehen die Dinge sehr gut voran in der richtigen Richtung. Und das muss mal ein bisschen offensiver kommuniziert werden.
Was ja heute anders ist als vor 20 Jahren, wo die Fakten ja auch schon auf dem Tisch lagen, ist, dass es damals kaum Akteure gab, also wirtschaftlich potente Akteure, die ihr Geld verdient haben im Bereich der erneuerbaren Energien. Jetzt haben wir inzwischen ja schon auch weltweit, du hast gerade selbst auf die 80% Neuinvestitionen im Bereich erneuerbaren Energien in Deutschland hingewiesen. Weltweit ist es ja durchaus ja auch so, dass ein größerer Anteil in die Erneuerbaren geht. Zumindest waren das die vergangenen Statistiken. Ich glaube, da gibt es auch so eine leichte Änderung gerade wieder. Ne? Aber den Punkt, den ich machen will, ist, jetzt gibt es ja auch Budgets. Glaubst du nicht, dass dann möglicherweise auch diese Akteure es mal anfangen sollten, vielleicht mit ähnlichen Methoden für ihre Sache zu streiten?
Naja, also von ähnlichen Methoden würde ich abraten, weil ähnliche Methoden würde ja heißen, dass man anfängt zu lügen. Das braucht man aber ja gar nicht. Ja? Also aber nochmal, also die 80% ist der Anteil der weltweit zugebauten Kapazität im Jahr 2022. 80% der weltweit zugebauten Erzeugungskapazität war erneuerbar. Ja, und das exponentielle Wachstum geht weiter. Also wenn wir Glück haben, ist China, wo natürlich ein sehr großer Teil dieses Wachstums stattfindet, 2024 schon wieder auf dem Weg der sinkenden Emissionen, ja, weil die ihren eigenen erneuerbaren Energien so schnell ausbauen, dass sie sozusagen ihre eigenen Kohlekraftwerke aus dem Netz räumen.
Aber Christian, heißt das jetzt im Umkehrschluss, wir können es eigentlich zurücklehnen, das ist ein Selbstläufer, also wir müssen auf Zeit spielen?
Nein, es sind noch zwei ganz wichtige Zahlen aus dem Buch. Ja. Also, seit Studie auf Basis von Daten der Weltbank von einem niederländischen Energieökonomen, seit 1970 haben die Öl- und Gaskonzerne und die Petrostaaten, also nur Öl und Gas, nicht Kohle ist da noch gar nicht dabei, pro Jahr ungefähr $1 Billion Gewinn gemacht. Nicht Umsatz, sondern Gewinn. Reingewinn. Das meiste davon in den letzten 20 Jahren. Also seitdem wir ganz klar wissen, dass es eine Klimakrise gibt, haben sie noch mehr verdient als vorher. So, eine Billion, also 1.000 Milliarden Dollar Gewinn im Jahr. Da kann man sich vorstellen, wie viel Politikbeeinflussung man sich damit kaufen kann. Ne? Ist ja klar. So, wie viel Politikbeeinflussung damit gekauft wurde, kann man an einer anderen Zahl sehen, nämlich im Jahr 2022 gab es laut dem Internationalen Währungsfonds weltweit 7 Billionen Dollar Subventionen für fossile Brennstoffe.
Genau.
Davon ist ein großer Teil vermutlich dramatisch unterschätzt, weil das sind die nicht eingepreisten Schäden. Und da sagt der Währungsfonds selber, wir haben da eine relativ niedrige Zahl angesetzt und eigentlich müsste man wahrscheinlich eine höhere Zahl ansetzen. Aber selbst wenn man das weglässt, sind es 1.300 Milliarden, also 1,3 Billionen sogenannte explizite Subventionen, also Steuererleichterungen und andere. Wir wissen ja zum Beispiel, in Europa gibt es keine Kerosinsteuer. Ja, man kann im Moment immer noch mit Flugzeug durch die Gegend fliegen, ohne dass es überhaupt besteuert wird, das Flugbenzin. Also solche Dinge sind das. Also 1.300 Milliarden Dollar explizite Subventionen für fossile Brennstoffe weltweit in einem einzigen Jahr. So, das steht jetzt einer Billion Dollar im Schnitt Gewinn gegenüber. Also eine Branche, die 1 Billion Dollar Gewinn macht, bekommt dafür 1,3 Billionen Dollar Subventionen. Ja, da, also ne, mit dieser Ratio kann ich auch mit schimmeligem Brot reich werden. Es ist völlig klar, dass das so nicht weitergehen kann. Und das ist das, wo wir jetzt ran müssen. Also wir müssen aufhören, den Leuten, den Männern, die die Welt verbrennen, auch noch Geld dafür in den Rachen zu schmeißen. Und zwar sehr schnell.
Genau. Und am Ende muss der Geldhahn dort abgedreht werden. Wir haben also trotzdem einen Wettkampf gegen die Zeit, weil gleichzeitig haben wir ja die fortschreitenden CO2-Emissionen, die hier und dort vielleicht ein Stück weit zurückgehen, aber nicht in dem Maße, wie wir es brauchen. Und global gesehen, glaube ich, sprechen wir immer noch von steigenden Emissionen. Hast du einen Gedanken dazu, wie wir genau das jetzt so schnell hinbekommen? Also diese exponentielle Entwicklung, die Technologien sind da, das Geld ist ja eigentlich auch da. Positive Politikbeispiele, um den Marktrahmen zu verändern, gibt es ja auch schon zu Genüge. Was glaubst du, kann jetzt hier noch den großen Unterschied machen?
Naja, also erstmal glaube ich, das ist der Grund für dieses Buch. Wir müssen wirklich das Niveau des Diskurses über diese Themen enorm erhöhen. Also solange die Leute die paar Zahlen, die ich jetzt in der letzten Dreiviertelstunde genannt habe, nicht kennen, können sie auch keine informierten Entscheidungen treffen. Ja, und die meisten Leute wissen all das nicht, worüber wir gerade gesprochen haben. Das ist ja das Irre. Also, und eine Bevölkerung, die informiert ist, kann natürlich auch an der Wahl eine bessere Entscheidung treffen. Und die wiederum bringt möglicherweise auch Politikerinnen und Politiker von Parteien, die sich bis jetzt nicht so hervorgetan haben, dazu endlich mal ihre Angebote der Realität anzupassen. Ja, also das ist wichtig. Die Information der demokratischen Bevölkerung ist ein zentrales Element aus meiner Sicht. Ja, und der Kampf gegen die Desinformation, die da immer noch am Start ist. Und das Zweite ist, ich glaube tatsächlich, dass die erneuerbaren Speichertechnologie und Elektromobilität so erfolgreich sind, dass sie unaufhaltsam sind. Es wäre gut, wenn man ihnen alles aus dem Weg räumen würde, was da noch im Weg rumsteht. Und das ist leider einiges. Ja? Also wie gesagt, das haben wir letztes Jahr bei den Debatten über Verbrenner aus, ja oder nein, und Heizungsgesetz und so weiter, ja, gesehen. Und dass die Leute, die fossile Brennstoffe am Leben erhalten wollen, wissen, dass sie schlechte Karten haben, sieht man daran, dass sie dauernd lügen. Ja? Also dafür zu sorgen, dass die Leute, die da die ganze Zeit lügen, endlich aus dem Weg gehen, ist, glaube ich, der zweite entscheidende Punkt. Und da Förderung zu machen, wo es geht. Ich halte es zum Beispiel auch für total falsch, jetzt zu sagen, wir müssen jetzt mal anfangen, irgendwie Strafzölle auf chinesische Photovoltaikmodule zu erheben oder so. Ja, also alles, was die rasante Entwicklung, die im Moment sich vollzieht, bremst, ist immer auf jeden Fall aus Menschheitsperspektive ein Schritt in die falsche Richtung. Ja? Abgesehen davon, dass die Leute in Subsahara-Afrika sich einen Dreck drum scheren werden, ob wir jetzt auf chinesische Photovoltaikmodule Strafzölle erheben. Also ich glaube, die Chance im Moment, das kommt, bringt mich zu meinem nächsten Punkt, dass Afrika und andere Schwellenländerregionen der Welt das fossile Zeitalter substanziell einfach leapfroggen, ist enorm hoch im Augenblick, weil nichts billiger ist als Sonnenstrom und Speichertechnologie, insbesondere an Orten, wo viel die Sonne scheint. Also die Sonne scheint zwar nicht nachts, aber wenn Batteriespeicher exponentiell billiger werden, ist das wurscht irgendwann. Also
vor allem kann man das schön vorhersagen, dass sie nachts nicht scheint, die Sonne.
Auch das, genau. Also du hast im Moment eigentlich eine Entwicklung, die 100% in die richtige Richtung geht in diesem Bereich. Was man wirklich verhindern muss, ist, dass die jetzt wieder absichtlich und gezielt gebremst wird. Und es gibt natürlich Leute, die das gerade versuchen. Stichwort Saudi-Arabien, Verdreifachung aus dem Abschlussdokument raushalten. Ja, also dafür zu sorgen, dass das, was gerade in die richtige Richtung läuft, sich nicht abbremst, sondern weiter beschleunigt. Und dafür zu sorgen, dass das, was in der falschen Richtung unterwegs ist, jetzt endlich nicht mehr subventioniert wird. Das sind die zentralen Punkte. Und dann kann die Entwicklung, glaube ich, auch noch schneller gehen, als viele Leute das im Moment glauben. Denn das ist das Schöne an der Exponentialfunktion, das Schreckliche und das Schöne, dass sie auch bei Fachleuten gerne immer wieder für Überraschungen sorgt.
Christian, ganz herzlichen Dank. Natürlich können wir dieses Thema also beliebig vertiefen. Ich hätte es auch sehr gerne jetzt noch gemacht. Zumindest die Zeit für unseren Podcast ist jetzt um. Ich möchte das nochmal ganz am Ende auch dafür nutzen, nochmal Werbung zu machen. Denn tatsächlich auch dieses Buch von dir zu kaufen ist, auch zu verschenken und natürlich eben dann auch dazu beizutragen, dass die Erkenntnis dann doch noch mehr in die Welt getragen wird. Christian Stöcker, Männer, die die Welt verbrennen, der entscheidende Kampf um die Zukunft der Menschheit im Ullstein Verlag. Christian, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
Ich danke dir, David. Mach's gut.
Das war's. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn's so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer hinter die Kulissen schauen möchtest, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR Eco produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.